Ja, ich habe das schon mal erzählt, dass ich in diesem Jahr gestartet habe, die Bibel in 31 Tagen durchzulesen. Ich habe dann doch 35 Tage gebraucht. Hat leichte Zielverfehlung, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern, als ich so die letzten Verse gelesen habe. Das war auf dem Rückflug von Israel nach Deutschland. Ich war mit meiner Frau dort in Jerusalem, um eben für die aktuelle Situation zu beten. Und dann war ich fertig und dann ich habe das mit so einer Bibellese-App gemacht. Dann kam so ein schönes Feuerwerk, ja, geschafft. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, jetzt habe ich 7 Wochen darauf hingelesen sozusagen. Ja, was mache ich jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nächste Programm gestartet. Ja, ich habe jetzt einen Gang zurückgeschaltet. Ich mache jetzt nur noch in 90 Tagen die Bibel durchlesen. Aber was das in mir freigesetzt hat, war so ein Hunger nach dem Wort Gottes. Ja? Also wenn du so viel Bibel liest, ich kann es jedem empfehlen, aber ich will dich nicht unter Druck bringen, ja? Mach es so, wie du es hast. Ja? Aber wenn du mal richtig Hunger bekommen willst nach dem Wort Gottes, dann liest mal ein bisschen mehr in der Bibel und du wirst merken, da kriegst du noch mehr Hunger. Und es gibt jemand hier in der Gemeinde, die das genauso gemacht hat. Von ihr hatte ich eben auch den Impuls. Und wir haben uns ein paar Wochen später getroffen und dann sagt sie, sie hat sich genauso entschieden, auch jetzt in 90 Tagen das zu machen. Aber worauf ich raus will, ist, wenn du so schnell die Bibel liest, da fallen dir manchmal Dinge auf, die dir vielleicht sonst nicht auffallen. Und was mir aufgefallen ist, dass es an manchen Stellen in der Bibel fast gleiche Wortlaute gibt im Alten wie im Neuen Testament, die aber nicht über Querverweise, Kommentare oder sonst irgendwie was verbunden sind, sondern um die festzustellen, da musst du mit dem Heiligen Geist die Bibel lesen. Ja? Und ich bin auf so ein paar solcher Verse gestoßen und ich fand es brutal interessant. Ich dachte, das habe ich doch im Neuen Testament erst vor kurzem gelesen oder erst vor kurzem im Alten. Und ein paar von den Sachen habe ich untersucht und einen Vers, beziehungsweise zwei natürlich, möchte ich euch heute Nachmittag vorstellen. Das ist jetzt aber nicht ganz so einfach, das vorzustellen, weil ich muss euch darauf vorbereiten. Es könnte nämlich sein, dass das gewisse Rauslaufgefühle auslöst und ich möchte natürlich nicht, dass jetzt hier irgendjemand den Raum verlässt. Deshalb möchte ich dir erstmal meinen Punkteplan für diese Predigt vorstellen und dann gehen wir so langsam, nähern wir uns dem Thema, okay? Die Einleitung, wir starten also mit einem Tiefpunkt, ja? Und wenn wir diesen Tiefpunkt den wollen wir uns ganz genau anschauen, weil der ist entstanden trotz eines Brennpunktes oder sozusagen mehrerer Brennpunkte. Und dann kommen wir über den Knackpunkt zum Wendepunkt. Ja? Und an dem Wendepunkt, wenn du dann immer noch hier bist, ja, dann kommen wir zum Höhepunkt. Ja? Und das ist also das Ziel. Jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, warte bis zum Höhepunkt. Ja? Und ich muss auch dazu sagen, ich liebe es, Pastor zu sein. Ich liebe es auch, Pastor hier in der TOS-Gemeinde Tübingen zu sein. Also das soll heute nicht eine Predigt sein, die irgendwie einen Frust von mir zum Ausdruck bringen soll. Überhaupt gar nicht. Ja? Seid ihr jetzt bereit für den Titel? Ja? Also der Titel ist, wie lange soll ich euch ertragen? Wie lange soll ich euch ertragen? Also das meine ich wirklich nicht. Also es ist nicht, dass ich das sage, ja, und irgendwie frage, wie lange ich euch ertragen soll. Aber das steht in der Bibel, ja. Und das wollen wir uns heute genau. Also wenn jetzt der Erste rauslaufen will, dann ziehen einfach zurück, ja. Denkt an den Höhepunkt, ja. Ja, und an dem Höhepunkt, da lese ich jetzt auch noch kurz was vor, da steht nämlich, glücklich zu schätzen sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ja, also das endet richtig cool, aber wir starten jetzt mit dem Tiefpunkt und zwar gibt es, wie ich schon gesagt habe, 2 Bibelstellen, die fast den gleichen Wortlaut haben und zum einen stellt Gott diese Frage, Im 4. Mose, und zwar eben als die Kundschafter ausgesandt wurden, kamen sie ja zurück und 10 von ihnen, die haben einfach gesagt, ja, das stimmt zwar schon, dass es ein nices Land ist, wo Milch und Honig fließt und alles so, aber da gibt es eben die Riesen. Nur Josua und Kaleb, wir haben das jetzt auch jetzt vor kurzem von Siu gehört, die haben anders reagiert. Und dann eben gibt es im Neuen Testament eine Stelle, wo eben die Jünger einen Kranken heilen sollen und ihnen das nicht möglich ist. Und Jesus dann in ähnlicher Weise reagiert. Also wir schauen die zwei Verse an. Das erste ist 4. Mose 14, Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Und dann switch zu Lukas 9, Vers 40 und 41. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und auf die zwei Verse bin ich irgendwie aufmerksam geworden, die eben an zwei komplett unterschiedlichen Stellen stehen, aber fast den gleichen Wortlaut haben. Und wir wollen uns mal schauen, was Gott dadurch zu uns sagen will. Ja? Also zum ersten Mal müssen wir festhalten, es gibt natürlich Bibelstellen, die sehr ermutigend sind, also die nicht so deprimierend sind wie diese hier, wo wir von einem liebevollen, geduldigen und überaus großzügigen Gott hören, und es ist auch so. Ja? Aber dann eben gibt es auch andere Stellen, die wir gerne schnell links liegen lassen oder drüber hinweggehen oder uns auf was anderes konzentrieren. Aber genau die können eine krasse Wendung in unserem Leben hervorführen. Und ich glaube, dass Gott heute Nachmittag das tun möchte. Und zwar gerade da, wo du ein Eingreifen Gottes in deinem Leben brauchst. Und da will Gott kommen und Wunder tun. So, wir sehen, dass die einen eben als Konsequenz dafür, dass sie Gott nicht vertraut haben, 40 Jahre in der Wüste vegetieren, eigentlich letztendlich bis sie krepieren und bis eine komplette Generation ausgelöscht ist und die neue Generation darf dann in das verheißene Land gehen. Im Neuen Testament ist es eben anders, da sehen wir den gleichen tragischen Wortwahl von Jesus, aber die Situation ändert sich komplett, und zwar zwischen Lukas 9 und zwischen Lukas 10, absolut sensationell, weil in Lukas 10 lesen wir, wie Jesus zur gleichen Personengruppe spricht und sagt, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, und so weiter. Das heißt also, Jesus, wenn du das nachschaust, was frohlocken bedeutet, das könnte man schreiben, er ist voll abgegangen, er ist begeistert, er jubelte, er jauchzte, und was für eine Veränderung in nur von einem eben zum anderen Kapitel, wie sich die Situation eben hier verändert. Aber wir wollen uns das nochmal genauer anschauen. Was geht in einer Person ab, die sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Da ist zuerst mal Frustration vermutlich. Ja? Also die Person merkt, es ist eine Grenze erreicht. Ich bin nicht länger bereit, bestimmte Verhaltensweise oder Umstände zu tolerieren. Man könnte auch von einer Verletztheit sprechen, ja, das heißt, man hat die andere Person nicht richtig respektiert oder geschätzt, oder von einer Enttäuschung, ein Gefühl der Enttäuschung da gewesen, die Situation hat nicht den Erwartungen entsprochen und das hat schon sich zu lange hingezogen und man ist eben einfach enttäuscht. Vielleicht hat's sich eben Gott auch hilflos gefühlt, ja. Man hat eben keine Kontrolle über diese Situation und man weiß nicht, wie man die Dinge verbessern kann. Gott hat uns ja auch einen freien Willen gegeben, ja. Und vielleicht auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Werden sich diese Dinge überhaupt noch mal ändern? Wird es da einen Ausweg geben? Und das ist absolut krass, weil Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Da es mehrere Brennpunkte gegeben hat, trotz Brennpunkt habe ich hier das beschrieben. Und zwar hat das Volk Israel bis zu diesem Zeitpunkt der Kundschafter viele, viele Wunder erlebt. Es ist nicht so, dass Gott nicht eingegriffen hätte. Sie haben eben in Ägypten noch die 10 Plagen erlebt, die über die Ägypter gegangen sind, aber wie das Volk Israel verschont wurde. Sie haben die Teilung des Roten Meeres erlebt, wie sie trockenen Fußes hindurchgegangen sind und die Ägypter hinter ihnen eben ertrunken sind. Sie haben die Führung durch eine Wolkensäule am Tag und eine Feuersäule bei Nacht jeden Tag erlebt. Genauso die Versorgung mit Manna, jeden Tag das Brot vom Himmel, von dem sie sich ernähren könnten. Und ein Wunder, das mich immer wieder fasziniert, dass Wasser aus einem Felsen kommt, und zwar für das ganze Volk. Ja, Mose schlägt mit seinem Stab an einen Felsen und Millionen Liter von Wasser kommen aus diesem Felsen heraus, um das ganze Volk eben zu versorgen. Das heißt, Gott hat seine Macht demonstriert. Aber diese Zeichen und Wunder haben nicht dazu geführt, dass das Volk Israel gesagt hat, yes, wir glauben dem lebendigen Gott, egal was kommt. Und in ähnlicher Weise auch die Jünger. Und ich muss sagen, die Liste bei den Jüngern bis Lukas 9, ich habe mal geschaut, was ist bis Lukas 9 alles für Wunder passiert. Das sind ganz, ganz viele Heilungen. Also wir klicken das einfach mal kurz durch, Heilung eines Besessenen. Und ihr seht immer die Stellen, Lukas 4 ist es, dann der Schwiegermutter von Petrus, Lukas 4 ist geheilt worden, denn vieler Kranken, Austreibung und Befreiung von Menschen, dann eben der große Fischfang, also ein krasses Wunder, dann Heilung, 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 vielleicht war, ja, nicht nur vielleicht, Lukas war ja ein Arzt, er hat ja wahrscheinlich die Heilungen hier nochmal speziell hervorgehoben, ja. Dann Auferweckung des Sohnes der Witwe, denn später lesen wir noch von der Auferweckung der Tochter des Jairus, also 2 Totenauferweckungen, dazwischen noch mal ein paar Heilungen, dann wieder Befreiung und zum Schluss noch die Stillung des Sturms. Also das waren ja nicht gerade wenig Wunder, die die Jünger erlebt haben. Aber auch diese Wunder zeigen die Macht und die Autorität Gottes eben über Krankheit, über Dämonen und genauso die Liebe und die Barmherzigkeit, das Mitgefühl, das Jesus für Menschen hat. Aber in beiden Fällen, im Alten wie im Neuen Testament, können wir sagen, da gibt es keinen Mangel an dem übernatürlichen Eingreifen Gottes, aber es hat nicht dazu geführt, dass sie Gott bedingungslos vertrauten. Und so kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt, warum hat Gott eben diesen Satz gesagt, wie lange soll ich euch ertragen? Und ich habe es eigentlich auch schon gesagt, weil sie Gott nicht vertraut haben. Sie haben kein Vertrauen in den lebendigen Gott. In 4. Mose 14 lesen wir das, wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, wie lange wollen sie mir nicht vertrauen. Und genauso im Neuen Testament, in Lukas 9, Vers 41, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Ja, das heißt, ihr Unglaube, ihr Mangel an Vertrauen an den lebendigen Gott, an Jesus, an das, was er gesagt hat, reicht nicht. Und da gibt es eben 2 Möglichkeiten. Entweder in der Wüste zu sterben, so wie die Generation der Kundschafter, oder einen Durchbruch zu erleben, wie die Jünger Jesu. Und ich wünsche mir, dass jeder hier einen Durchbruch erlebt und genauso auch hier über TOS TV, weil Gottes Plan ist nicht, dass wir in der Wüste sterben. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, das ist nicht der Plan Gottes, sondern dass du durchbrichst. Ja, also dieses mangelnde Vertrauen bringt Jesus oder Gott zu dieser Frage und das drückt sich im Neuen Testament im Kapitel 9 sehr markant an mehreren Stellen aus. Also das ist also nicht nur diese eine Stelle, du kannst es gerne mal aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, sondern an mehreren Stellen, also das ist so fast wie das Katastrophenkapitel im Lukas-Evangelium, wird das Fehlverhalten der Jünger deutlich. Ja? Also das ist schon das erste Fehlverhalten, ich habe es mal genannt, Häusle bauen. Das ist auf dem Berg der Verklärung. Was will Petrus? Er will Häusle bauen. Er will drei Häusle bauen. Eins für Jesus, eins für Elia und eins für Mose. Und es war sehr schnell klar, dass das jetzt nicht gerade dran ist. Ja? Und als sie dann eben von diesem Berg der Verklärung zurückkamen, und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, du hast mal so richtig die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes erlebt. Bist so mega aufgebaut, ja, richtig, wow, jetzt geht's los, ja. Und gerade kommt Jesus unten am Fuße des Berges an, kommt ihnen ein Mann entgegen und sagt, du Jesus, deine Jünger, die packen's nicht, die kriegen's nicht hin, eben meinen Sohn zu befreien. Und da kommt eben dieser Frustsatz, sage ich jetzt mal, von Jesus, ja, wie lange soll ich das noch ertragen? Das heißt, die Unfähigkeit, eben einen Dämon auszutreiben. Dann kommt in Vers 46 Eifersucht und Konkurrenzdenken. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist denn der Größte? Ja, wer ist der Größte unter diesen 12? Und das fand Jesus auch nicht so wirklich nice. Dann Vers 49, da ist es so, ja, Jesus, da drüben sind ein paar Leute, die tun in deinem Namen Menschen helfen und sie befreien. Da müssten wir doch eingreifen und sie daran hindern. Ja, aber Jesus sagte, nein, lass sie das tun. Ja, und dann kommt eben als letzter Punkt dieser Racheinstinkt. Ja, also sie waren gerade auf dem Weg nach Jerusalem, ja, müssen durch Samaria durchreisen und in einem Dorf wollen sie einen kurzen Stopp machen, übernachten und so weiter. Und was passiert? Was, ihr seid auf dem Weg nach Jerusalem, ihr dürft bei uns nicht übernachten. Macht, dass ihr fortkommt. Und die Jünger völlig erbost sagten, Jesus, also wenn jetzt Elia hier wäre, der würde Feuer vom Himmel fallen lassen, ja, und alle vernichten. Und Jesus sagt, ey, ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Ja? Und so, das ist alles also in einem Kapitel nacheinander, das war jetzt Vers 54, all das passiert. Ja, und jetzt kommen wir so langsam zum Wendepunkt. Ja? Seid ihr bereit? Der Schlüssel, wir sehen dann einen krassen Wendepunkt im Kapitel 10. Im Kapitel 10 ist es nämlich so, dass Jesus nochmal 70 Jünger aussendet und dann kehren die voller Freude zurück und sagen im Vers 17, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und Jesus sagt, ja, ich habe den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen und dann kommen eigentlich Verse, ich will nicht alle vorlesen, aber dies, wo eigentlich nur die Begeisterung, der Lobpreis Jesu zum Ausdruck kommt. Ja, also, und dann eben dieser Vers, den ich schon vorgelesen habe, Vers 21, zu derselben Zeit frohlockte Jesus im Geist und pries den himmlischen Vater und eben dann Vers 23, glückselig sind die. Also man merkt, Jesus war glückselig. Ja, also der und genauso ist es eben auch bei den Jüngern. Und die Frage ist, wie kommt es jetzt von diesem, wie lange muss ich euch ertragen, wie lange soll ich euch ertragen, zu dieser Glückseligkeit, Herrlichkeit, wow, einfach alles mega, ja? Wie kommt es zu diesem Switch? Und der Wendepunkt ist Nachfolge. Ja, wenn wir dieses beide Kapitel lesen, wo wirklich ein Umbruch stattfindet, ist, als Jesus über Nachfolge spricht. Und zwar, das legt wirklich einen Schalter um und du kannst eben im Nachfolgeteam von Jesus sein, wie seine Jünger, aber dennoch nicht in der apostolischen Vollmacht gehen, wie sie Jesus eigentlich vorgesehen hat. Du kannst selbst über Nachfolge gelehrt werden, aber dennoch nicht danach leben. Und Jesus lehrt schon im Kapitel 9 über Nachfolge. Also bevor das alles hier, diese Katastrophe passiert, lehrt Jesus über Nachfolge. In Lukas 9, Vers 23 lesen wir, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ein Vers später, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und dann zwei Verse weiter, wer sich meiner und meinem Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Das heißt, Jesus spricht darüber zu seinen Jüngern, hey, es kostet einen Preis, mir nachzufolgen. Es bedeutet, dass ihr Jesus, dass ihr den lebendigen Gott über alles liebt. Über alles. Er ist die Nummer eins. Es soll nichts geben, was wichtiger ist als der lebendige Gott. Und genauso sollen wir unseren Nächsten lieben. So Nachfolge bedeutet, wie wir es gerade gelesen haben, Selbstverleugnung. Ja, dass ich nicht mehr ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass Jesus der Herr ist über meinem Leben und dass ich bereit bin, wirklich den Willen Gottes zu tun. Es bedeutet, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu sein. Und nicht nur hin und wieder oder bei den Versen, die mir gefallen, sondern dass ich das Wort Gottes auf mich wirken lasse und sage, ja, Jesus, ich möchte genau das tun, was dein Wort sagt. Und ihr Lieben, immer wieder spreche ich mit Menschen und dann sage ich, guck mal, das Wort Gottes sagt das. Und dann kommt eine Antwort, ja, aber für uns ist es anders. Gott hat es für uns anders gemacht. Und dann muss ich sagen, nein. Ja, wenn das die Bibel sagt, dann ist es ein Ja und ein Amen. Ja, das heißt, Nachfolge bedeutet auch Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Nachfolge bedeutet, Frucht zu bringen. Nachfolge bedeutet aber auch, Treu und Ausdauer zu haben. Und das hat offensichtlich bei den Jüngern nicht funktioniert. Es ist bei ihnen nicht angekommen. Sie haben sich eben gefragt, was wir gerade gehört haben, wer ist der Größte? Lass Feuer vom Himmel fallen, lass uns Hütten bauen und vieles andere mehr. Und deshalb spricht Jesus am Ende des Kapitels 9 nochmal über den Preis der Nachfolge. Und ich werde eine Predigt von Jobst Bittner nicht vergessen, wo er diesen Abschnitt genannt hat, das ist der Club der Pseudo-Hingegebenen. Ja, der Pseudo-Hingegebenen. Und da kommen immer Leute auf Jesus zu und sagen, du Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber, wo werden wir schlafen? Ja, kann ich doch meinen Vater begraben? Kann ich noch eine Abschiedsparty machen, bevor ich dir nachfolge? Und Jesus stellt es in Frage. Und ich glaube, dass Jesus seine Jünger gefragt hat, hey, meint ihr es wirklich ernst? Wollt ihr mir wirklich nachfolgen? Und es fragt Jesus jeden, ob du heute hier zum ersten Mal bist und Jesus kennenlernen möchtest, fragt Jesus sich auch, hey, willst du ihn wirklich kennenlernen, willst du ihm nachfolgen? Das wird dich was kosten. Jesus wird dich überreich beschenken und segnen, das ist keine Frage. Er wird dein Leben komplett neu machen, aber es wird dich einen Preis der Nachfolge kosten. Aber ihr Lieben, es lohnt sich, diesen Preis der Nachfolge zu bezahlen. Und ich glaube, dass die Jünger hier an der Stelle aufgewacht sind und gemerkt haben, ey, wir können hier kein Spielchen spielen mit Jesus, sondern wir müssen es ernst nehmen. Das sind die Pseudo-Hingegeben, haben immer eine Ausrede. Das passt mir nicht, das ist mir unangenehm. Aber dann, nachdem Jesus das vollendet hat, schickt er nochmal die 70 Jünger los. Und aus den Pseudo-Hingegebenen werden wirkliche Nachfolger, die in dieser apostolischen Vollmacht von Jesus ausgezogen sind und das getan haben, was er ihnen sagte. Und die kamen voller Begeisterung zurück. Und Jesus, wir haben es schon gehört, war genauso begeistert. Und ihr lieben Nachfolger sind keine Stubenhocker. Nachfolger lassen sich senden und gehen los in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe in der letzten Woche was von Benny Hinn gehört, wo er geschrieben hat, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Und manchmal denken wir, in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden, das bedeutet, dass ein Glas gefüllt wird. Ja? Und dann hoffen wir, wenn wir beten, Heiliger Geist, bitte füll mich, dass es noch ein bisschen mehr gefüllt wird. Ja? Und vielleicht sogar überfließend. Aber Ben Hinn sagt, das ist kein gutes Beispiel von dem, was es heißt, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. sondern erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, sagt er, es ist wie wenn du dein Segel in den Wind richtest. Ja? So vor einigen Jahren, also das bin jetzt nicht ich, ja, aber ich habe sowas mal gemacht, Surfen, Windsurfen. Und das ist wirklich herrlich. Ja? Du ziehst dieses Segel aus dem Wasser und du richtest es so erstmal mit dem Wind aus und da passiert gar nichts. Ja? Und auf einmal holst du das Segel so rein und dann machst du wuff. Der Wind kommt rein und das Surfbrett bewegt sich, ohne dass du irgendwas tust. Ja? Musst nur das Segel festhalten und kannst dich sogar so ein bisschen dagegen lehnen. Also das ist sehr, sehr nice. Macht richtig Spaß. Und das bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Erfüllt zu sein. Das Segel wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was passiert? Es setzt dich in Bewegung. Es passiert etwas in deinem Leben. Du bleibst nicht mehr stehen, sondern Gott gebraucht dich. Und das ist das, was Jesus getan hat. Er hat seine Jünger ausgesandt. Er hat gesagt, jetzt seid ihr dran. Und er hat es nicht einfach nur so getan, sondern er hat ihnen einen konkreten Auftrag gegeben. Und so kommen wir jetzt zu dem Höhepunkt. Weil wir haben gemerkt, der Knackpunkt war das Vertrauen in den lebendigen Gott. Und wisst ihr, wir können versuchen, Gott mehr zu vertrauen und uns das innerlich vorzunehmen und sagen, ja, ich vertraue dir ganz fest jetzt, ja. Und du gehst nachher da raus und denkst, boah, wo ist mein Vertrauen? Aber das Vertrauen in den lebendigen Gott hat immer eine Aktion. Ja, das ist ein Call to Action. Es muss etwas herauskommen, wenn du Gott vertraust. Und Jesus gibt ihnen hier 4 Punkte und die sind absolut powerful. 4 Punkte, die die Jünger umgesetzt haben, wo sie krasse Resultate erlebt haben, dass Befreiung passiert ist, Heilung passiert ist und wirklich Menschen durchgebrochen sind. Und die wollen wir uns ganz zum Schluss noch anschauen. Ja, wir sind also jetzt beim Höhepunkt. Ja? Vertrauen und Nachfolgen. Das Erste, was sie getan haben, ist zu segnen. Und zwar Lukas 10, Vers 5, wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede in diesem Haus. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr irgendwo hingeht, segnet dieses Haus, segnet die Menschen. Und ihr Lieben, Segen, manchmal denken wir, ja, so ein Segen ist auch schlecht, ja, aber Segen ist viel mehr. Segen ist kraftvoll. Kennt ihr die Geschichte von Esau und Isaak, ja? So, Isaak hat zuerst den Bruder von Esau, den Jakob, gesegnet. Und dann kam später der Esau dazu und er hat gesagt, bitte segne mich. Und er hat gesagt, ich habe keinen Segen mehr. Ja? Und er hat unter Tränen drum gefleht. Ja? Aber der Segen war schon an einen anderen gegangen. So, was machen wir am Ende von jedem Gottesdienst? Wir segnen hier mit dem aaronitischen Segen, sprechen wir einen Segen aus. Und das machen nicht nur wir, das wird in fast jedem Gottesdienst, fast jeder Denomination gemacht. Warum? Weil ein Segen ein powerful ist, ja? Dass der Schutz Gottes über dich, die Gegenwart Gottes mit dir ist. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wir sollen sogar unsere Feinde segnen. Ja. So, ich weiß nicht, wer dein größter Feind ist, ob das eben der andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr ist, ja. Hey, fang an, ihn zu segnen. Ja? Und du wirst sehen, auf einmal verändert sich die Atmosphäre in deinem Auto. Ja? Vielleicht ist es dein Kollege, vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es irgendjemand anders. Aber fang an zu segnen. Fang an, deine Familie zu segnen. Fang an, deine Frau zu segnen. Deine Kinder zu segnen. Fang an, deinen Mann zu segnen. Wer auch immer es ist. Ja? Aber du wirst sehen, wie Gott das gebraucht. Ich hatte mal früher Schulungen gegeben und ich habe da hin und wieder, es war äußerst selten, aber hin und wieder hatte ich mal schwierige Seminarteilnehmer. Und dann bin ich zu jemand gekommen, der eben unterrichtet, wie man ein guter Trainer ist, und ich habe ihn gefragt, du sag mal, was mache ich eigentlich, wenn ich so einen schwierigen Teilnehmer habe? Und er hat gesagt, zieh dich nicht vor ihm zurück, sondern geh auf ihn zu, hab Gemeinschaft mit ihm und sprich mit ihm und so weiter. Und ich habe das umgesetzt und ich habe gemerkt, das funktioniert richtig gut. Ja? Weil du kannst, indem du es segnest, indem du Gemeinschaft hast, was verändern. Und da kommen wir schon zu dem zweiten Punkt. Und ihr Lieben, so können wir auch Menschen für Jesus gewinnen. Und wir segnen sie zuerst in unserem Gebet. Fang an zu beten und Menschen zu segnen. Das zweite ist, habt Gemeinschaft. Ja, wir lesen das in dem Vers 7, in demselben Haus, aber bleibt, esst und trinkt. Ja, das ist also der Sendungsbefehl, dass Jesus sagt, habt Gemeinschaft. Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir mit anderen Menschen Gemeinschaft haben. Und das fängt damit an, dass du dich für andere interessierst. Dass dir der andere nicht egal ist, sondern dass du mal hingehst, hey, wie geht's dir? Was läuft gerade bei dir? Und so weiter. Ja. Und genauso setzt Gemeinschaft frei, wenn wir transparent leben. Das steht im ersten Johannesbrief, kannst du es nachlesen, wenn wir im Licht leben. Und ihr Lieben, diese Erfahrung mache ich immer wieder, auch wenn ich mich selber öffne vor anderen Menschen, von mir ganz persönlich erzähle, wie sie das total berührt und auf einmal die Atmosphäre anders ist, sie erzählen und so weiter. Das ist ein Schlüssel für wirklich wunderbare Gemeinschaft. Nicht nur für nice and small talk, ja, sondern wirklich Gemeinschaft zu haben. Und ich gehe jetzt mal einen Punkt schneller weiter, und zwar, wir kommen zum dritten Punkt. Das heißt, der Not zu begegnen. Und Jesus sagt es hier in Vers 9, und heilt die Kranken. Das heißt, wir sollen der Not begegnen. Und eben wenn da jemand krank ist, sollen wir für sie beten und sie heilen. Oh, mich haben die Zeugnisse heute echt begeistert. Deshalb die Ermutigung, bete für kranke Menschen, die vielleicht an deinem Arbeitsplatz sind, zu Hause, Nachbarn, egal wer, wo du irgendwo mit Kranken Kontakt hast, fang an für sie zu beten. Und Menschen, die in Not sind, die nehmen sehr schnell Gebet an. Aber es gibt ganz unterschiedliche Nöte in Deutschland. Und es gab in dieser Woche kam eine Studie heraus, und Jobst hat sie am Freitag kurz erwähnt, dass es eine Not in Deutschland gibt. Und diese Not heißt Einsamkeit. Oh, schade, dass jetzt schon eingeblendet wird. Ich wollte nämlich fragen, was denkst du, welche Menschengruppe am meisten einsam ist? Sind es die Alten im Altersheim? Nein, natürlich nicht. Ihr habt es schon gesehen. Ja? Also, es sind die 18- bis 29-Jährigen. Ja? Die 18- bis 29-Jährigen leiden, und zwar ein Viertel, fast 25% leiden unter Einsamkeit. Und wenn man sich das überlegt, hey, das sind doch die, die am besten kommunizieren können. Das sind doch die, die, wenn du die in einer Runde zusammen siehst, jeder an seinem Handy hängt, ja? Und da muss doch geniale Gemeinschaft sein. Ja? Hey, was passiert, ist, dass sie einsam sind. Und ihr Lieben, da haben wir eine Antwort. Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, viel Gemeinschaft zu haben. So hier in der TOS-Gemeinde kannst du dienstags in die Zellgruppe gehen, du kannst Mittwoch und Donnerstag, ist das Foyer geöffnet, kannst du da Gemeinschaft haben. Am Freitag Gebetsgemeinschaft im Gebetsabend, Samstag Awakening Fire Gottesdienst mit anschließendem Kaffee Masseltoff, Sonntag Gottesdienst und davor und danach Kaffee Masseltoff, also Gemeinschaft. Und da ist jetzt noch der Montag offen, ja, also wenn du am Montag unter Einsamkeit leidest, dann geh doch in Treffpunkt Jesus Live, da kriegst du auch noch eine Tasse Kaffee. Übrigens kannst du auch von Montag bis Freitag dorthin gehen oder Montag bis Samstag dorthin gehen. Und dann habe ich noch nicht über die ganzen anderen Kids-Angebote und so weiter, Studentenangebote gesprochen, die es auch noch gibt. Das heißt, da ist ein riesiges Fund, was wir haben von Gemeinschaft. Und für uns ist es manchmal so selbstverständlich, aber für viele andere eben sieht es nicht aus. Ja, das heißt, für die du anfängst zu segnen, die kannst du einladen, Gemeinschaft zu haben. Ja, und viele, die du segnest, die haben vielleicht solche Gefühle von Einsamkeit. Vielleicht sind das ganz coole Typen und du denkst, boah, der ist aber hier und so weiter. Ja, aber ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte eigentlich auch mehr oder weniger alles. Ja, ich habe schon öfters erzählt, was so meine Bedürfnisse waren. Eigentlich war alles da, aber trotzdem habe ich mich oft alleine gefühlt, bevor ich Christ war. Und dann war ich so happy, wenn Jobst mich anrief oder Ruben oder Ruth und gesagt, hey, wir machen was oder Guido, kannst du mal helfen oder irgendwas anderes. Ja, yes. Und irgendwann bin ich in eine WG gezogen und dann war ich so richtig glücklich, weil ich dachte, jetzt kann ich endlich mal richtig viele Leute einladen. Und ich war in einer WG, da war immer was los. Ja, also entweder hat Günther Menschen von der Straße mitgebracht. Ja, Günther und ich, wir waren in einer WG, das war herrlich. Ich habe das genossen, mit denen zusammen zu wohnen. Ja, oder ich habe dann manchmal Teenager bei mir übernachten lassen. Und dann haben wir die ganze Zentrumsbelegschaft eingeladen. Und dann war ich ja schon mit Gudula verlobt und habe gesagt, komm Gudula, jetzt gehen wir mal zu mir nach Hause. Da können wir in Ruhe mal einen Kaffee trinken. Wir kommen an und die ganze Bude ist voll mit irgendwelchen Leuten. Also da war immer was los und ich habe es genossen. Da war einfach Gemeinschaft, Fellowship, ja, ein Ort der Begegnung. Und hey, wir haben etwas zu geben und lade doch mal ein paar Leute zu dir nach Hause ein. Warte nicht drauf, dass du eingeladen wirst. Ja. Das ist immer ganz schlecht, sondern nutz diese Möglichkeiten. Dann der vierte Punkt. Und das ist eben, wenn wir gesegnet haben, wenn wir Gemeinschaft gehabt haben, wenn wir der Not begegnet sind, dann spricht Vers 9 davon, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das heißt, dann geben wir Zeugnis und dann verkündigen wir das Evangelium. Ja, und ihr Lieben, wenn da schon was gebaut ist, das ist so herrlich, dann trifft es eben auf offene Herzen. Und das ist der Schritt, wo du dann von deinem besten Freund erzählst und wo es auf geöffnete Herzen trifft. Ich hatte mal eine Situation, damit möchte ich auch abschließen. Da waren wir beim Outreach in der Stadt Tübingen und haben dort angebetet und anderen Menschen von Jesus erzählt. Und dann kam ein Mann dazu und der fand die Musik so richtig cool und er hatte ein Lachen und ich dachte, ah ja, super, den sprichst du an, der ist bestimmt total offen für Jesus, ja. Und er hat mir gesagt, von Gott will ich nichts wissen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem Evangelium komme? Das könnte schief gehen, ja. Und dann habe ich ihn eine ganz einfache Frage der Gemeinschaft gestellt. Ich habe mich für ihn interessiert. Ich habe gefragt, warum eigentlich? Warum wollen Sie von Jesus nichts wissen? Von Religion nichts wissen? Von Gott nichts wissen? Und dann hat er es mir erzählt. Hat er gesagt, da gab es vor ein paar Jahren eine Situation, da hat er halt innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder 10 Tagen sind 4 oder 5 Menschen, sehr nahestehende Menschen, ganz plötzlich gestorben. Und es war so ein Schock für ihn, dass er mit Gott Schluss gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, du, das kann ich gut verstehen. Und dann habe ich erzählt aus meinem Leben, wie wir, Gudula und ich, mit Verlust umgegangen sind. Und auf einmal war die Gegenwart Gottes da. Und dann habe ich gefragt, ob ich noch für ihn beten kann. Und der Mann, der mit Gott nichts zu tun haben wollte, war auf einmal offen für ein Gebet. Und so haben diese 4 Punkte absolut Power. Ja, und ich konnte für ihn beten. Und Gott tut Wunder. Ja. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir genauso begeistert sind wie Jesus, ja, als die Jünger zurückkamen. Ja, eben, sie sagen, wow, Jesus, wir haben erlebt, wie du uns gebraucht hast. Wir sind in dieser apostolischen Vollmacht gegangen und wir haben gesehen, es funktioniert. Wir haben gesehen, wie Zeichen und Wunder passiert sind. Und Jesus bringt sie dann schnell wieder auf das Wichtigste, ja, dass wir uns freuen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Ja. Und dann liest du hier Verse über Verse eigentlich nur, wie Jesus begeistert ist und wie er sagt, hey, ihr könnt so glücklich sein, dass ihr das seht, was andere bisher nicht gesehen haben. Viele Propheten haben sich danach gesehen, aber ihr habt diese Möglichkeit. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitpunkt, wo Gott sehr stark über apostolische Sendung spricht, wie wir das eben auch hier in Lukas 10 lesen. Und Gott möchte dich gebrauchen, um Wunder zu tun. Amen.